Was glaubt ihr? Was glaubt ihr? Mal im Ernst. Nachdenken, zweifeln, Fragen stellen, das kann man doch wohl verlangen, oder? Sind nicht die Fragen das, ist nicht der Zweifel das, was den Glauben am Ende überlebt und am Leben hält zugleich? Und wäre das nicht das Ende, der Glaube ohne den Zweifel? Ich habe an vieles geglaubt und an sehr vielem gezweifelt. Stärker noch, ich habe an allem gezweifelt, woran ich je geglaubt habe. Und wisst ihr, was ich entdeckt habe? Der Mensch handelt öfter aus Zweifel als aus Glauben. Ja, das klingt unwahrscheinlich. Ich habe selbst immer gedacht, der Mensch handelt vor allem aus dem Glauben heraus, aber das ist nicht so. Glauben braucht keine Aktion. Zweifel schon. Glauben will man behalten, Zweifel will man loswerden und dafür muss man etwas tun. Viele denken, ja, wenn man nichts tut, kann man auch nichts falsch machen. Stimmt. Aber auch nichts richtig. Denkt mal drüber nach. Und mit diesem kleinen, kurzen Theaterzitat möchte auch ich herzlich begrüßen und sagen, danke, dass ich hier sein darf. Danke für die schöne Anmoderation und das schöne Geräusch zu Beginn. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich extrem hier in der Schweiz, was für mich wie so eine zweite Wahlheimat geworden ist. Also endlich mal wieder sozusagen nach Hause kommen in das schöne, lustige Bergland Schweiz. Freue mich, bei euch hier zu sein. Dankeschön. Ich war gerade eben noch in Freiburg im Breisgau, war nicht so weit weg und bei einer Messe, die etwas ungewöhnlich ist, Messen, ich weiß nicht, denkt man in der Schweiz, nennt man es auch so, gibt so Automobilmessen und Robotikmessen und komische andere Messen, aber das war eine Messe, die hieß Leben und Tod Messe. Die hat heute in Freiburg stattgefunden und es war ziemlich abgefahren, muss ich ehrlich sagen, ich war auch ein bisschen geschockt. Es ging nämlich um Leben und Tod, unendliche Trauer, Bestattungsunternehmen haben dort ausgestellt. Es war wirklich so, dass Menschen in Särgen rumsaßen und für ihre Särge geworben haben. Und es gab einen Stand, der war komplett abgefahren, da war alles in Gold und mit Disco-Kugeln, sehr albern gestaltet. Da gab es so verrückte Slogans wie, wenn du ins Gras beißt, dann in Rollrasen. Es wurde irgendwie so das Sterben und Leben und Tod so attraktiv gemacht und eben eine Firma wirbt damit, dass man sich die Asche der Angehörigen unter die Haut tätowieren kann und Diamanten draus machen kann und unter anderem auch, dass man sich selber bei seiner Bestattung ins Weltall schießen lassen kann oder zumindest ein bisschen was von seiner Asche. Und mich würde mal ganz kurz interessieren, kann mir nämlich vorstellen, dass es nicht so einfach ist, wenn ich hier einfach so reinkomme, für manche ganz fremd. Ich habe noch gar nicht da richtig die Leute da oben begrüßt. Da sitzen noch welche hinterm Basketballkorb. Herzlich willkommen auch an euch da auf den hohen Plätzen. Und würde mich mal kurz interessieren, bei wem löst es ein bisschen Unbehagen oder zumindest ein mulmiges Gefühl aus, wenn man über Sterben oder Tod spricht? Sag, macht mal Hand aufs Herz. Für wen ist es komisch, über Tod und Sterben zu sprechen? Doch schon ein, zwei, drei ehrliche, andere schlafen noch oder schon. Das tut mir auch leid, ich bitte da auch um Nachsicht. Ihr seid echt so am Anfang eures Lebens, wenn ich das hier gerade so in den vorderen Reihen sehe und dann kommt so ein alter Mann und redet über das Ende des Lebens. Aber ihr werdet, glaube ich, denke ich, hoffe noch im weiteren Verlauf verstehen auch warum. Ich bräuchte einmal noch mal jemand Unfreiwilligen. Vielleicht am besten hier aus den ersten Reihen. Gibt es jemand, der mit Mathe okay ist? Mathematik ein bisschen keine Antipathie gegen Mathe oder so ein bisschen was mit Zahlen. Da gucken schon einige weg. Das ist immer das Schlimmste im Theater. So Mitmachtheater, keine Sorge. Ihr müsst nichts machen. Ich brauche jemanden Unfreiwilligen. Also jemand, der sich nicht meldet, wäre dann prädestiniert. Ist jemand unfreiwillig hier aus der Mitmachzone? Alle. Ah, perfekt. Jemand ein bisschen mit Zahlen vertraut? Kommt schon. Irgendjemand? Es ist nicht so kompliziert. Ich weiß auch, was dahinter liegt. Okay, dann kommen gerne nach hoch und ein kleines bisschen sportlich. Brauchen nur kurz Unterstützung hier. Nein, doch nicht. Kommt schon, Leute. Jemand mit ganz rudimentären, ihr müsst nichts sagen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Gibt es jemand, der mir kurz helfen würde? Das ist ja schon ein schüchternes, hinterhältiges, kleines Bergvolk. Ah, da ist jemand. Ah, ach, da bist du schon, aber wir haben hier schon jemand. Schaffst du es hier hoch? Okay, cool. Du bist die? Wie ist dein Name? Melanie, das ist dein Applaus. Sie muss nichts sagen. Du kannst. Das wäre jetzt ein fieser Trick, wenn ich sage, sie muss nichts sagen und kriegt sofort ein Mikrofon. Nein, du magst tatsächlich Mathe oder was?
Also, ich bin Optiker und das hat mit Mathe zu tun.
Okay, ich brauche nur ganz, ganz rudimentäre Zahlenkenntnisse, weil dann hat man nämlich die Fähigkeit, dass man später mal die Steuern machen kann und die Buchhaltung machen kann. Und dann würde ich dich einmal ganz kurz bitten, das Mikrofon mit dem Buch da hinten auszutauschen und mir einmal das Buch zu halten. Mit vielleicht deiner zukünftigen Expertise als Buchhalterin. Und zwar auf Seite 97. Das hättet ihr auch noch geschafft, oder? Seite 97 aufzuschlagen. Ich musste dann bei dieser fragwürdigen Messe, bei der ich heute war, ich komme so ein bisschen auf Augenhöhe, dann kannst du entspannter stehen. Dieser fragwürdigen Messe, wo es um diese todtraurigen Themen auch ging, ist mir ein Kapitel in den Sinn gekommen, das ich euch einmal vortragen wollen würde, weil ich traue es mich hier, ich bin nicht ganz zu Hause, nämlich außerhalb von dem Bundesland, nee, ihr sagt nicht Bundesländer, wie sagt ihr?
Kantone.
Kantone, außerhalb von diesem kleinen Kanton Deutschland. Und deswegen teste ich mal diese Stelle, die, wie mir gesagt wurde, sich eigentlich nicht zum Vorlesen eignet, aus diesem Grund, dass man mit Sterben und Tod auch unbehagliche Gefühle verbindet. Und zwar geht es hier um das Weltall. Ich werde auch noch erklären, warum ich eine kleine Weltallstelle zitiere. Das Weltall ist der Ort, an dem man dauerhafte Schwerelosigkeit erleben kann. Aber eben auch die lebensfeindlichste Umgebung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Wenn wir versuchen, dort zu leben, würden wir zwar nicht 1000, aber mindestens 4 Tode sterben. Erstmal natürlich wäre da der Sauerstoffmangel ein Problem. Dann würden sich Sauerstoffpartikel in deiner Lunge und aus deiner Lunge in die deine Lunge ausdehnen und zum Platzen bringen. Ich muss kurz dazu sagen, diese Textstelle, das sieht jetzt nur Melanie, richtig? Diese Textstelle ist komplett durchgestrichen, weil mir meine Schwester war es, gesagt hat, die kannst du niemandem vorlesen. Aber ich wollte es hier mal, wir sind ja unter uns, wollte es mal kurz probieren. Deswegen ist es ein bisschen schwierig zu lesen, das sieht jetzt gerade nur Melanie. Also die Sauerstoffpartikel würden platzen. Als nächstes würden die Wassermoleküle in deinem Körper ohne umgebende Atmosphäre verdunsten und du würdest ungefähr auf die doppelte Größe anschwillen. Weil die menschliche Haut sehr dehnbar ist und das Durchblutungssystem sehr gut funktioniert, würdest du nicht sofort explodieren. Allerdings könntest du extreme Verbrennungen erleiden, wenn du ungeschützt dem ungefilterten Licht ohne Sonnencreme ausgesetzt bist. Andererseits wäre das vielleicht ganz angenehm angesichts der 270 Minusgrade, die im Weltall herrschen. Da du dich in einem Vakuum befindest, würdest du aber nicht sofort erfrieren, weil nichts da ist, was deine Körperwärme absaugen könnte. Positiv, dein Körper würde im Weltall kaum verrotten, da auch die Bakterien, die ihn sonst zersetzen würden, nicht überleben. Du würdest also für einige Jahrmillionchen eine hübsche, verbrannte und zerplatzte, aber gut konservierte Leiche abgeben. Absurd, dass ihr da lacht. Für andere hier Sitzende ist das kein schönes Thema. Gut. Einmal mehr wird hierbei deutlich, was für ein Wunder unsere Erde ist. Sie schwebt und blüht und wächst und gedeiht und lebt scheinbar schwerelos mittendrin im lebensgefährlichsten uns bekannten Ort, dem Weltraum. Hier dreht sie sich ganz zufällig wie ein knuspriger Döner am Spieß vor sich hin, mit exakt der richtigen Geschwindigkeit, mit exakt dem richtigen Abstand auf ihrer elliptischen Umlaufbahn um die Sonne. Ihr erster Satellit, der Mond, sorgt mit exakt dem richtigen Abstand für die lebensnotwendigen Gezeiten, deren Wasserberge für genau die Bremswirkung auf das Drehmoment sorgen, dass die Erde ihre Rotationsgeschwindigkeit beibehält, die exakt richtige Mischung aus Sauerstoffgehalt, Luftdichte, einmal weiterblättern, Luftfeuchtigkeit, Zusammensetzung von Gasen, Temperatur, Erosion, großen und kleinen Ökosystemen, Mikroorganismen sowie Protonen und Elektronen, die wiederum um ihren Atomkern kreisen und unzählige weitere Indikatoren, machen unsere Erde zu dem einzig bekannten, phänomenalen, wunderbaren und schier unendlich vielfältig belebbaren Ort für Tiere, Pflanzen und Menschen. Wenn nur ein paar größenwahnsinnige Parasiten auf der Erde versuchen würden, Gott zu spielen und an nur einem dieser Parameter, wie zum Beispiel der Temperatur, zu drehen, und sei es nur ein Grad, hätte das verheerende und lebensbedrohliche Folgen. Ich danke dir, Melanie. Bis später.
Okay.
Das war's schon. Danke, dass ich diesen Test mit euch machen durfte. Im Grunde soll es nur darauf hinausgehen, was für tatsächlich ein Wunder diese Erde ist, dass sie mitten in diesem, wie schon vorgelesen, lebensunfeindlichen Ort ist. Und ich finde es faszinierend, dass man so sagt, die Krone der Schöpfung oder das größte Naturphänomen von all diesen Wundern, die uns umgeben, ist der Mensch. Also wenn ihr mal krasse Naturphänomene oder das krasseste Naturphänomen sehen wollt, könnt ihr einmal nach links oder rechts gucken. Dort seht ihr die größten Naturphänomene, die wir so haben. Nur gucken, nicht anfassen, Männer. Ja? Und ehrlich gesagt, oh, hier ist sogar Kamera. Bist du unzufrieden mit dem Mikro? Danke dir. Dankeschön. Applaus für den Herrn vom Ton. Das war zu viel Applaus. Ich kann euch mega gut verstehen an diejenigen, die tatsächlich ein Unbehagen oder ein ungutes Gefühl beim Thema Leben und beziehungsweise beim Thema Leben nach dem Tod, Tod und Sterben haben. Ich war viele, viele Jahre komplett panisch, mit panischer Angst besetzt bei den Gedanken nur an den Tod. Und jetzt habe ich so vom Weltraum etwas vorgelesen, der Ort, bei dem man ja wirklich schwerelos sein kann, Schwerelosigkeit, etwas, nachdem ich trachte, schon seit ich denken kann. Wir haben vorhin von meiner Kunsttouren-Vergangenheit gehört, da mochte ich am liebsten die Momente in der Flugkurve, in dem man kurz schwerelos ist, das Fliegen an den einzelnen Geräten, und würde eigentlich gerne mal ins Weltall und schwerelos sein, wenn das nicht so ein unguter Ort wäre. Aber als kleiner Junge fiel es mir extrem schwer, allein schon die Sterne anzuschauen, beziehungsweise genauer gesagt, wenn ich zwischen die Sterne geschaut habe, also in diese dunklen Ecken und Bereiche zwischen den Sternen, ist mir ganz mulmig und komisch geworden. Also die Gedanken an die Unendlichkeit und genau diese Fragen, was nach dem Tod passiert und ob überhaupt was passiert und wo wir herkommen und ob wir irgendwo herkommen, ob wir nur Zufall sind, haben mir früher echt schlaflose Nächte bereitet und große Angst gemacht. Ich hatte jahrelang ziemliche Albträume, war auch ein bisschen bedingt durch ein sehr ungutes, traumatisches Erlebnis. Das würde jetzt zu weit führen. Können wir später noch in der guten Speaker-Lounge oder wie sie heißt, ein bisschen detaillierter drüber sprechen, wenn ihr wollt. Und kurz zu meiner Kindheit noch, als ich aufgewachsen war, wurde gerade direkt auf der anderen Seite der Grenze in so einem kleinen Kaff, da gab es auch Kindergottesdienst, den ich besucht habe, den meine Eltern gestaltet haben. Und da habe ich schon immer sowas von Gott gehört. immer mal wieder. Und gerade weil ich davon gehört habe, dass es sowas wie eine Unendlichkeit gibt und Leben nach dem Tod. Und ich dachte, meine Güte, das soll ewig gehen, unendlich lang. Das ist ja unerträglich langweilig und unerträglich ätzend. Das war für mich so unangenehm, dass es mir eben viele Albträume beschert hat. Aber ich kannte eben aus diesem Kindergottesdienst, habe ich auch was von Gott gehört und hatte echt jahrelang diese Albträume, weiß noch genau, wie ich da in meinem Hochbett saß und Angst hatte vorm Einschlafen, weil ich wusste, es gibt wieder ekelhafte Albträume. Und jetzt folgt so eine meiner ersten offenen Himmel, Open Heaven Erlebnisse, die ich mit euch teilen möchte, je nach Zeit, 1 bis 2 oder 3. Und habe mich dann an diesen Gott aus dem Kindergottesdienst erinnert und habe dann zu Gott gesagt, okay Gott, wenn es dich wirklich gibt und es soll auch ein Leben nach diesem Tod geben, dann kann es doch nicht so angsteinflößend sein. Und dann kann es doch nicht sein, dass ich ständig bei dem Gedanken schon daran so viel Angst habe und so viel Albträume. Und wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich bitte keine Albträume mehr haben und ich möchte auch keine Angst mehr haben. Und es klingt sehr banal und es klingt sehr platt, aber ich kann es nicht anders berichten, als es sich zugetragen hat. Ab diesem kleinen, naiven Gebet hat sich für mich im übertragenen Sinne der Himmel geöffnet und ab diesem Tag hatte ich nie wieder Angst vor dem Tod. Und ja, das ist kein Quatsch. Danke. Und ich hatte auch nie wieder Albträume. Seitdem, das war dann der Zeitpunkt, wo auch ich mich habe taufen lassen. Meine Eltern war es immer sehr wichtig, dass meine Geschwister und ich uns nicht taufen lassen, dass wir uns entweder dafür oder gegen sowas entscheiden. Das war für mich so ein erster offener Himmelsmoment, dass Gott oder dass dieses Gebet so ernst genommen wurde, dass ich wirklich, weil ich gebetet hatte, ich möchte nie wieder Angst haben, damit hatte ich in der Form nicht gerechnet, weil tatsächlich bis heute würde ich nicht sagen, ich habe überhaupt keine Angst, aber vor sehr, sehr wenigem Angst. Und manchmal überlege ich, ob vielleicht diese nicht vorhandene Angst vor gar nichts mir auch diesen Rollstuhl eingebrockt hat. Und da komme ich dann schon zu so einer zweiten offenen Himmelsbegegnung, die sich tatsächlich hier in der Schweiz zugetragen hat. Das ist viele, viele Jahre später. Ich hatte, wie gesagt, wie wir schon gehört haben, etliche hunderte Turnwettkämpfe hinter mir, habe als Akrobat und Stuntman gearbeitet, als Risikodarsteller, hatte dieses Angebot für diese fragwürdige Fernsehsendung, eine Aktion, mit der ich auch hier in der Schweiz, ich glaube in Zürich, für eine Uniklinik bin ich mit dieser Nummer aufgetreten, da über Autos gehüpft, war eigentlich kein Problem, ich konnte immer dreimal weiter und doppelt so hoch springen. Meine größte Sorge war immer, als ich da antrat, hatte schon zweimal abgesagt und dann aber zugesagt aus verschiedenen anderen Gründen, auch das können wir in der Lounge besprechen. Und war meine größte Sorge, als ich dorthin ging, ach du meine Güte, was sage ich da und wie sage ich's? Und hatte auch dort zumals schon ein Gebet gesprochen, er zeigt mir, wie ich möglichst viele Menschen erreichen kann, wie ich möglichst viel von meinen Idealen, von meinen Werten, was ich von dir kennengelernt habe, teilen kann. Manche mutmaßen, dass vielleicht der Ausgang dieser Show ein Teil der Antwort sein könnte. Aber das ist nur eine steile These. Ich lag dann nach meinem Crash ein Jahr lang, nicht weit von hier entfernt, bei Luzern. Gibt es jemand aus Luzern heute hier? Nein? Super fitte Technik, habt ihr gemerkt? Sofort haben sie das Licht angemacht. Keine Luzern-Menschen, macht nichts. Ah, doch, da hinten, herzlich willkommen. Dann kennt ihr bestimmt auch Nottwil, dort war das, oder ist das die Reha-Klinik, in der ich fast ein Jahr lang verbracht habe. Ich habe lange nicht kapiert, was mit mir los ist und als ich dann so, oder ich war lange sehr ignorant und habe gedacht, ich komme hier sowieso wieder raus, ich werde mich niemals in den Rollstuhl setzen, ich verlasse auf meinen eigenen Beinen die Klinik. Aber als dann so die ersten Tage kamen und immer tiefer in mein Bewusstsein gesickert ist, okay, ich werde vielleicht, es ist ernster in diesem Fall, du wirst nie wieder laufen können, nie wieder selbstständig leben, da und ich so merkte, okay, all meine Wünsche, all meine Traumvorstellungen sind zerplatzt. Das war ungefähr der Moment, als ich auch zum ersten Mal zugelassen habe, dass man mich in einen Rollstuhl setzt. Und ich wurde dann auf den Balkon geschoben von meinem Klinikzimmer und war, wie man sich vorstellen kann, ziemlich fertig in einem Rollstuhl, den ich nie wollte. Ich war bis vor kurzem, kurz vorher noch beatmet und der Luftröhrenschnitt in meinem Hals war noch nicht ganz zugewachsen. Als ich dann da draußen saß und zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder bewusst durch Mund und Nase ganz unklimatisierte Schweizer gute Bergluft eingeatmet habe und dann den Rollstuhl noch ein bisschen besser einstellen, dann ist mein Blick so auf die grüne Wiese gefallen, was schon sehr angenehm war, weil ich hatte wochenlang nur so einen kleinen Fensterausschnitt gesehen und da habe ich dann zum ersten Mal gesehen, was sich überhaupt außerhalb dieser Klinik befindet. Eben sah ich diese grüne Wiese, da waren so lustige Heidschnucken, so ein bisschen hässliche Schafe auf dieser Wiese. Dann war da der sogenannte Sempacher See, auf den ich geschaut habe, dann so wie heute, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, waren auch schneebedeckte Berge, zumindest an den Spitzen, dahinter vereinzelt Wolken, in meinem Fall war es blauer Himmel und vereinzelt hat die Sonne durchgeblitzt. Und mitten in diesem frustriertesten, verzweifelten Moment, wo ich keinen Plan hatte, hinzugehen, saß ich dann da und wusste nicht, wohin sonst gehen und habe zu diesem Gott gerufen, den ich ja schon von längerer Zeit kannte. Und als ich dann da so saß und verzweifelt nur, warum und wieso und wie geht's jetzt weiter, gefragt habe und keine Alternative wusste, als mich logischerweise an den Erfinder des Rückenmarks zu finden, wenn was kaputt ist, wendet man sich ja an den Hersteller. Wohin sonst hätte ich gehen sollen, habe ich mich gefragt, saß ich dort und musste plötzlich grinsen und dann sogar lachen ein bisschen und empfand Dankbarkeit über die Luft zum Atmen, dass ich endlich wieder atmen konnte, empfand Dankbarkeit für die Schönheit der Schöpfung, in dem Fall die Schweizer Berge und Seen. Und dann dachte ich an meine Familie und meine Freunde, die wieder auf dem Besuchsplan standen. Und plötzlich habe ich so eine scheinbar grundlose Freude verspürt. Eine, die von innen herauskam, eine, die ich nicht erklären kann. Und so einen inneren Frieden. Und das, obwohl ich eigentlich überhaupt keinen Plan hatte, wie es jetzt noch mit meinem Leben weitergeht, aber ich weiß noch genau, dieser Moment war so ein kleiner erster Vorgeschmack, dass es da vielleicht noch was gibt, für das es sich zu leben lohnt, etwas, was sich außerhalb meiner Pläne und Wünsche bewegt. Und es war auch ungefähr in diesen Tagen oder kurz darauf, weil mit so einem einzigen kleinen seligen zweiten offenen Himmelsmoment. Gab dazwischen sicherlich noch einige, aber den wollte ich auch, weil es ein Schweizer Himmelsmoment war, mit euch teilen und auch ein sehr entscheidender für mich. War noch lange nicht alles getan, weil ich hatte ja trotzdem keinen Plan, wie ich weitermachen sollte. Ich hatte kurz davor angefangen, Schauspiel zu studieren, aber unter uns, wenn ich ehrlich bin, habe ich auch nur Schauspiel studiert, weil das ein akademisches Hochschulstudium ist in Deutschland. Ich glaube, hier in Zürich und Bern kann man das auch machen. Und da steht im Lehrplan Reiten, Fechten, Tanzen, Steppen, Akrobatik. Das waren so Hauptgründe, aber die waren jetzt weg. Also hatte ich keinen Plan, was ich jetzt weitermachen soll. Und ich war ja immer dieser Turner und der Sportler. Und alle haben mich und wahrscheinlich oft ich mich selbst auch über diese Leistung als Kunstturner definiert. Der Akrobat, der Artist, der Sportler, der immer in der Schule gefehlt hat wegen den ganzen Wettkämpfen und so. Und das war ja nicht mehr da. Und das waren auch diese Tage, die ersten Male im Rollstuhl, bei denen man mich so zum ersten Mal vor den Spiegel geschoben hat. Und als ich mich da so im Rollstuhl in dem Spiegel saß, hätte ich beinahe kotzen müssen. Also mir war ziemlich schlecht, als ich das sah, knapp 20 Kilo Muskelmasse abgenommen. Das war irgendwie einfach nicht ich. Nur aufeinander gestapelte Knochen, umgeben von leblosem Fleisch. Kaum zu ertragen. Und an dem Tag, würde ich sagen, ist so einiges von meinem Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zerbrochen. Und ich wusste, auf jeden Fall sind Leistungsfähigkeit, wie ich es früher kannte, athletisches Aussehen oder physisches Können, keine Faktoren mehr. Etliche Jahre später, ich mache wieder einen Zeitsprung, nämlich heute, weiß ich, dass ich, wenn ich heute meinen Beruf, so wie damals, oder alles, was ich kann, verlieren würde, würde ich nicht daran zerbrechen oder mich wertlos fühlen. Auch weil ich zum Glück schon in meiner Kindheit und immer wieder in der Schulzeit vermittelt bekommen habe, dass eben mein Wert nicht von meiner Nützlichkeit, Verwertbarkeit oder von meiner Leistung abhängt. Dafür hat vor allem auch mein Papa gesorgt, unser Papa gesorgt, dem es sehr wichtig war, dass meine Geschwister und ich eben ein gesundes, gutes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein entwickeln. Immer wieder hat er zu uns gesagt, auch einfach so aus dem Nichts heraus, 1 plus, das muss ich jetzt auf Schweizerisch übersetzen, bei euch ist 6 die beste Note, nicht wahr? Macht ihr auch sowas wie 6 plus? Nee, 6 mit Sternchen oder so? Also es ist eigentlich so eine Note, die ist besser, als man sie eigentlich kriegen kann. Habt ihr sowas nicht? 6 mit Gummipunkt oder so? 6 Ausruf, so nennt ihr das? Aha, 6 mit Ausrufezeichen. Na, eigentlich gibt es das gar nicht. Bei uns ist auch 1 die beste Note in Deutschland. Und 1 plus ist einfach noch mal besser als 1. Also ich übersetze es. Und mein Papa hat eben zu uns Kindern zu Hause immer gesagt, 1 plus, 6 Ausruf. Und wenn wir uns gestritten haben, wir Kinder, kam selten vor, sagt er 6 Ausruf. Wenn wir am Abendessenstisch, 6 Ausruf. Und als ich dann einmal meine allererste schlechte Note nach Hause gebracht habe, in meinem Fall in Deutschland war es eine 5 in Englisch, hier bei euch also eine 2 in Hochdeutsch oder so. Und, Entschuldigung, mache ich mich auf die letzten Minuten noch unbeliebt. Habe ich meine erste schlechte Note nach Hause gebracht. Auf der ersten Schule, Grundschule, war ich natürlich nur die besten Noten gewohnt. Aber aufgrund dieser ersten schlechten Schulnote hat mir mein Papa eines der teuersten und modernsten und angesagtesten, coolsten Jojos geschenkt, das damals auf dem Markt war. Ihr lächelt jetzt alle. Vielleicht ist ja auch noch die ein oder andere in meiner Generation da, aber es gab mal so einen komplett unbegreiflichen Hype um Jojos, die gab es mit so Kugellager und die waren übertrieben teuer und das war für uns zu Hause schon was Besonderes, weil unsere Eltern haben uns nie so Pseudomode-Spielzeugkram geschenkt, aber aufgrund dieser schlechten Schulnote bekam ich also dieses teure Jojo. Vielleicht heute vergleichbar mit, was gibt es, iPhone 15, 16 oder so. Und damit hat mein Papa wieder mal unterstrichen, dass ich für ihn 6 Ausruf bin. Und zwar als sein Sohn Samuel. Ganz unabhängig von meinen Leistungen in der Englischarbeit. Und mein Papa ist natürlich menschlich und hat auch irgendwo Fehler. Aber der Zug an ihm bemüht mich als sein Kind wirklich bedingungslos zu lieben. Der ist im Grunde nicht menschlich, also übermenschlich. Also wenn man das ein ganzes Leben durchzieht und so, stelle ich mir auch einen Gott vor. Er liebt mich, weil ich bin. Mehr muss ich dazu gar nicht leisten oder tun. Und die allermeisten Menschen scheinen manchmal im Laufe des Lebens nach dem Prinzip zu leben, tun, haben, sein. Das heißt, sie tun was wie arbeiten, studieren, zur Schule gehen, erreichen, irgendwas erschaffen, verdienen und so weiter. Daraufhin hat man was, wie Geld, einen Abschluss, Doktortitel, Einfluss, wohlgeratene Kinder, größere Brüste, ein Haus und so weiter. Und dann erst ist man wer. An seinen Errungenschaften messen wir oft unseren Wert. Ist ein Prinzip, mit dem man gut und gerne 102 Jahre lang leben und vielleicht auch glücklich werden kann, aber was, wenn das Haus mal weggespült wird, eine Lawine runterbricht, das Haus abbrennt, ein anderer den Job bekommt, man die Klassenstufe nicht schafft, sich Freunde abwenden, eine schlimme Diagnose, das Land heimsucht, Pandemie, die Eltern sich trennen, ist man dann noch in Familienmensch. Und ich habe gemerkt, dass ich glücklicher bin, wenn ich das Ganze umdrehe, nicht tun, haben, sein, sondern sein, haben, tun. Ich bin schon wertvoll, einfach weil ich bin. Mehr muss ich dazu gar nicht leisten oder tun. Und wenn dann das Tun, aus welchen Gründen auch immer, wegfällt, sind wir am Schluss immer noch wer. Und vielleicht heißt es deshalb, auch wenn ich im Englischen nicht so gut bin, im Englischen human being und nicht human doing. Und mit Hinblick auf die Zeit und weil es ja noch Burger gibt und noch etliche andere kulinarische Finessen und wir auch später uns noch in dieser Speaker-Lounge austauschen können, bin ich schon sehr gespannt auf eure Fragen. Würde ich vielleicht ganz zum Schluss, ist hier jemand, der die Hoheit hat über die Zeit? Melanie, bist du nochmal da? Hast du nochmal Zeit? Ich würde nämlich ein bisschen was springen und noch eine Kleinigkeit. Danke dir, Melanie, ist sehr nett. Und eine kleine letzte Stelle vortragen. Ja, genau. Ich finde, es hat gut geklappt. Du hast könntest gut die Buchhaltung machen bei euch in der Firma.
Okay.
Diesmal Seite 181. Ein kleines Kapitel mit einer Frage. Jetzt könnte man natürlich denken, nach dem, was ich gerade gesagt habe, und das bitte nicht falsch verstehen, zu Hause und in der Schule, Moment mal Mama, Moment mal Papa, ich räume hier gar nichts auf, oder zu den Lehrern, ich mache hier keine Hausaufgaben, weil ich bin ein Human Being und kein Human Doing. So ist das nicht zu verstehen, noch als Ergänzung, es geht lediglich um die Ausrichtung. Ich bin schon wertvoll, ich bin geliebt, ich darf mich geliebt wissen, ich bin ein Naturphänomen und damit habe ich einen unfassbaren Wert und aus dem heraus tue ich dann etwas und besser nicht umgekehrt. Ein Naturphänomen, das ein Phänomen ist, das Gott lieb hat und so könnt ihr nachher auch rausgehen und euch umgucken und sehen, ob ihr jemand kennt, ob jemand komisch aussieht oder nicht. Aha, so sieht also ein Mensch aus, den Gott liebt. Und so sieht auch ein Mensch aus, den Gott liebt. Und so sieht auch ein Mensch aus, den Gott liebt. Und auch wenn ich es bei ihm nicht glauben kann, so sieht auch ein Mensch aus, den Gott liebt. Und trotzdem wird uns da draußen Ärger widerfahren und Menschen werden uns auf den Keks gehen. Und da draußen in dieser Welt können wir nicht immer inneren Frieden verspüren. Vielleicht manchmal, wenn wir sie suchen, offene Augen, offene Ohren haben, kleine offene Himmelsmomente und deshalb noch zu all der Ungerechtigkeit, die uns da draußen begegnet. Du kannst dir ruhig so bequem machen. Danke dir. Ja, dann sehe ich es auch ein bisschen besser mit dem Licht. Dankeschön. Noch eine kleine Replik zum Thema Ungerechtigkeit. Ganz persönlich, und das erwähne ich noch, ich würde mir dann erlauben, ein kurzes Gebet zu sprechen, bevor dann Pascal auf die Bühne kommt. Ganz persönlich ist für mich eins der am schwersten zu ertragenden Dinge, ob im Kleinen oder Großen, Ungerechtigkeit. Ich muss leider zugeben, dass ich aus irgendeinem Grund das Vertrauen darauf, dass schon immer alles gut geht und der liebe Gott uns davor beschützt, dass nichts passiert, verloren habe. In meinem Fall selbst schuld. Aber allein der Gedanke daran, dass wieder und wieder und wieder jemand Unschuldiges, ungerechtfertigt, in Gegenwart und Zukunft leiden muss, umsorgt mich extrem. Sodass ich beinahe trostlos denke, manchmal, aus menschlicher Sicht ist Gerechtigkeit eine Utopie. Wenn mich ein Polizist anhält und ein Bußgeld verhängt, weil ich mit dem Motorroller zu schnell gefahren bin, ist das gerecht. Wenn er sagt, ach, Sie sind doch der Turner, ich kenne Sie aus der Zeitung, fahren Sie mal schön weiter und kein Bußgeld verhängt, dann wäre das sehr gnädig, aber ungerecht. Zumindest den anderen gegenüber, die eine Strafe bekommen. Und was kann nicht mal der allmächtige Gott der Bibel gnädig und gerecht in einer Person sein? Wie tröstlich dann doch, dass er das erkannt hat. Gerechtigkeit und Gnade funktionieren nur, wenn eine dritte Instanz hinzukommt und sagt, ich bezahle dein Bußgeld. Und deshalb feiere ich die Bibel so und auch Jesus, der immer sofort auf der Stelle aller Ungerecht Behandelten stand, jede erdenkliche Minderheit wirklich gesehen hat. Und weil das, was Jesus damals getan und losgetreten hat, die größte Bewegung der Menschheitsgeschichte, das Christentum, sich elementar von allen Religionen und spirituellen Wegen unterscheidet, weil Religere, also zurückverbinden, den größten wahnsinnigen Versuch der Menschen beschreibt, sich zu Gott, Allah oder einem höheren Selbst zurückzuverbinden. Wir können uns sowieso nie genug anstrengen, etwas tun, um zu Gott zu kommen. Und deshalb feiern wir Weihnachten, weil er zu uns kommt, mitten in der Kuhscheiße, verfolgt und arm. Und dann feiern wir auch Ostern, weil er ganz genau weiß, was Leid ist. Und wegen der Sache mit dem Bußgeld und dem Motorroller. Ich befürchte, das kann man nur schwer gänzlich vom Verstand her erfassen, nur erfahren. Und dazu braucht es, wie schon gesagt, offene Augen, offene Ohren und vor allem offene Herzen. Das wünsche ich allen, die es bis hierher geschafft haben heute und allen anderen, denen ihr dann so im Laufe des Lebens begegnet, mindestens genauso. Noch einmal danke dir, Melanie. Ich weiß nicht, wie ihr es hier so macht, ihr könnt sitzen bleiben oder euch hinlegen, noch ein Gebet sprechen, wenn ihr das erlaubt, für alle, die schon mal gebetet haben und das Gefühl haben, okay, mein Gebet geht nur bis zur Decke, das wäre hier schon ziemlich weit, oder zu Hause in ihrem kleinen Zimmer beten und denken, das Gebet geht doch nirgendwo hin, was soll das, da kommt nichts zurück, ich kriege keine Antwort. Für alle anderen, die vielleicht auch noch nie gebetet haben, ich würde euch einfach mal darauf einzulassen, dass das Gebet im Grunde gar nicht durch diese Decke muss und auch nicht aus dieser Zimmerdecke, vielleicht einmal darauf zu vertrauen, dass, weshalb wir Weihnachten feiern, dann in 2 Monaten, dass es nicht bis da hoch durch die Decke muss, weil Gott hier ist. Wir würden es nicht ertragen, ihn zu sehen. Das können wir in der Bibel nachlesen, deswegen ist es ganz gut, dass er unsichtbar ist, aber vielleicht ist er in den Herzen von einigen von euch oder vielleicht auch hier mitten in den Reihen, mitten unter uns. Und zu diesem Gott würde ich jetzt kurz beten, bevor wir uns dann später beim Burger wiedersehen. Ach du lieber Gott, ich danke dir jetzt für diesen krassen Abend, für die unfassbar vielen Leute, die dazu beigetragen haben, dass dieses mächtige Event stattfinden darf. Und ich danke dir für jeden und jede Einzelne, die es heute hierher geschafft hat. Und du weißt, die Welt, die wir Menschen gestalten, ist nicht gerecht. Und du weißt, hier sitzen verletzte Menschen, Menschen, die Angst haben vor dem Tod, Menschen, Kinder und Jugendliche, die ein mulmiges Gefühl haben bei den Gedanken an die Unendlichkeit, die Streit zu Hause haben, die Schwierigkeiten haben mit der Familie, mit der Schule und vielen, vielen anderen Dingen. Und ich möchte dir danken, dass du jeden Einzelnen siehst und jede Einzelne lieb hast und siehst, unabhängig von dem, was sie leisten oder tun, und dass wir uns nicht abrackern müssen, sondern dass du zu uns kommst. Alles, was wir tun müssen, ist auch einzugestehen, ja, Entschuldigung, ich bin nicht perfekt. Und ich mache dir zumindest mal ein kleines Türchen in meinem Herz auf. Und für jeden, der den Mut dazu aufbringt, möchte ich dich bitten, dass du auch einziehst und dass du jetzt da bist, heute und hier und auch im weiteren Verlauf der Woche, wenn diese Veranstaltung beendet ist, dass sich jeder oder jede immer mal wieder vielleicht hier dran erinnern kann und nicht aufhört, nach dir zu suchen und nicht aufhört, mit offenen Augen, Ohren und einem offenen Herzen durchs Leben zu gehen. Danke, dass du da bist und danke, dass du nah bist. Amen.